Wir hatten schon gehört, das Thema, Oberthema für die drei Abende wird sein die Zukunft. Und wie auch auf den Einladungen ausgedruckt und wie Sie auch hier erkennen können, wollen wir uns heute Abend beschäftigen mit der Zukunft der Christen und der Kirche. Wie unschwer zu erkennen ist, haben wir hier die Spitzen eines Kirchengebäudes, was man landläufig unter Kirche versteht, eben ein Gebäude. Dann sehen wir, dass es ganz verschiedene Kirchtürme sind, wo man denkt, die Baustile passen eigentlich gar nicht so ganz zusammen. Vielleicht ein Hinweis, die Menschen, wenn sie an Kirche denken, denken gleich bei uns in unserem Land an verschiedene Kirchen. An die evangelische Kirche, an die katholische Kirche, um die beiden größten zu nennen. Aber daneben noch an viele christliche Gruppierungen, Gemeinschaften. Zu dem Wort Kirche möchte ich sagen, auch hier werden meine Zuhörer ganz verschiedene Worte dafür kennen. Die Christen, mit denen ich mich versammle, sie kennen eigentlich das Wort Versammlung. Andere kennen das Wort Gemeinde und manche kennen eben einfach das Wort Kirche. Gemeint ist immer jenes Wort, was in der Bibel im griechischen Urtext Ekklesia heißt. Das kann man eigentlich kaum direkt übersetzen. Das Wort bedeutet wortwörtlich übersetzt die Herausgerufenen. Es sind die, die Gott aus der Welt, aus der Menge aller Menschen herausgerufen hat, um sie um den Herrn Jesus zu versammeln. Das ist eigentlich der Sinn dieses griechischen Wortes. Herausgerufene, dann versammelt um eine Person. Wenn wir nachher auf den Bildern Bibeltexte sehen, dann steht dort immer das Wort Versammlung, weil ich die Bibeltexte genommen habe aus der sogenannten Elberfelder Übersetzung, die eben dieses griechische Wort mit Versammlung übersetzt. Sie können dann immer im Kopf sich das Wort dazu wählen, was Sie gewohnt sind. Mir kommt es nicht auf das Wort an. Ja, die Zukunft der Christen und der Kirche, ich habe nicht geschrieben, die Zukunft der Kirchen. Gottes Wort kennt den Ausdruck Ekklesia in dreifachem Sinn. Einmal ist damit die Menge aller derer gemeint, die an dem Herrn Jesus glauben, und zwar vom Tage der Pfingsten an, als der Heilige Geist auf die Erde kam, wie wir das nachher noch sehen werden, bis zu dem Tag, wo der Herr Jesus wiederkommen wird, um alle, die an ihn glauben, zu sich zu holen. Alle, die in dieser Zeitspanne, davon sind die meisten natürlich schon verstorben, heimgegangen, wie wir Christen sagen, alle diese zusammen werden in Gottes Wort die Versammlung genannt, die Gemeinde. Das ist die Gemeinde in ihrem universalen Charakter. Dann haben wir das Wort im Neuen Testament, die Versammlung, die Gemeinde, in dem Sinn, als alle im Moment auf der Erde lebenden Gläubigen. Und dann haben wir das Wort in einem dritten Sinn, nämlich alle Gläubigen, die im Moment an einem Ort leben. Ich werde jetzt ganz konkret. Die Versammlung in Burbach hier, das ist eine politische Gemeinde, ein Ort. Die Versammlung in Burbach besteht aus allen Menschen in Burbach, die wirklich an den Herrn Jesus glauben. Die können in ganz verschiedenen, und leider ist das so, in ganz verschiedenen Gruppierungen sein. Da können welche in die katholische Kirche gehen, da können welche in die evangelische Kirche gehen, da können welche in die freie Gemeinde gehen. Ich könnte jetzt noch mehr aufzählen. Aber wenn Gott von der Versammlung in Burbach, wenn er davon sprechen würde, was er meinen würde, ist immer alle diese Gläubigen zusammen, die in Burbach wohnen. Wenn er also zum Beispiel von der Versammlung oder der Gemeinde in Jerusalem spricht, in der Apostelgeschichte, da wird davon gesprochen, die Versammlung in Jerusalem oder die Versammlung in Korinth, dann waren damals alle in Korinth gemeint, die an den Herrn Jesus glaubten. Das nur zur Klärung zu diesem Wort. Ja, hier sehen wir, dass diese Kirchtürme im Nebel liegen. Zwischen den beiden rechten Kirchtürmen sieht man so ganz bisschen, dass da hinten irgendwo die Sonne ist. Und wir müssen, das wurde schon gesagt bei der Begrüßung, wir müssen das Licht des Wortes Gottes auf diesen Gegenstand fallen lassen, um zu erkennen, was die Zukunft der Kirche ist. Aber bevor wir davon reden, müssen wir noch einmal ganz zurückgehen, ganz an den Anfang. Und ich möchte als erstes einen Bibelvers vorstellen, wo in der Bibel überhaupt zum allerersten Mal von der Kirche, von der Versammlung geredet ist. Davon spricht der Herr Jesus selbst zum ersten Mal. Im Alten Testament finden wir das nicht. Dieser Vers steht in Matthäus 16, Vers 18. Der Herr Jesus sagt ihn zu seinen Jüngern, insbesondere zu Petrus, mit dem er dort gerade spricht. Und er sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Dieser Felsen ist nicht Petrus. Petrus heißt nicht Felsen, sondern Petrus heißt Stein. Übersetzt ins Deutsche. Nein, der Felsen ist die Aussage, die Petrus kurz vorher gemacht hat. Der Herr Jesus hatte gefragt, wer er denn sei, was die Jünger dazu meinen, wer er sei. Und da hatte Herr Petrus geantwortet, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn der Herr Jesus hier sagt, auf diesen Felsen, dann meint er genau diese Aussage von Petrus. Paulus sagt später im Korintherbrief, einen anderen Grund kann niemals legen als der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Felsen, auf dem die Versammlung, die Gemeinde ruht, ist der Herr Jesus selbst. Und noch einmal, hier haben wir die Versammlung in ihrem universalen Charakter. Alle Gläubigen vom Tag der Pfingsten an bis zur Entrückung. Diese Versammlung, die ist auf den Felsen gebaut und das ist der Herr Jesus selbst. Und dann sagt er, die Pforten des Hades, das ist ein bildlicher Ausdruck des Todes, werden sie nicht überwältigen. Ich möchte gleich dazu sagen, dass wir ja am dritten Abend über Israel sprechen werden, wenn Gott uns noch hier lässt. An Israel wird ein Ende kommen. Israel wird noch lange bestehen, aber nicht ewig. Aber die Versammlung, die Kirche, die Gemeinde wird ewig bestehen. Das werden wir in Gottes Wort noch sehen heute Abend. Und darum der Ausdruck des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Sie hat ewigen Bestand. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Herr Jesus sagt, ich werde meine Versammlung. Hier ist er der Aktive, der Handelnde, er tut das. Nicht Menschen, er tut das. Und noch möchte ich darauf hinweisen, dass er sagt, ich werde meine Versammlung bauen. Er sagt nicht, ich baue meine Versammlung, er hat auch nicht gesagt, ich habe gebaut. Er sagt, ich werde bauen. Und das bedeutet, dass in dem Moment, wo der Herr Jesus davon spricht, diese Versammlung noch nicht existiert hat. Das war zu dem Zeitpunkt, zu dem er sprach, noch zukünftig. Aber es sollte nicht mehr lange dauern, wo diese Versammlung ihren Anfang nehmen würde. Jetzt möchte ich von der Geburtsstunde der Versammlung sprechen. Wir finden sie in Apostelgeschichte 2. Als der Tag der Pfingsten erfüllt, waren sie alle an einem Ort beisammen. Alle, das waren die, die an den Herrn Jesus glaubten, die direkt in Jerusalem waren. Eine Gruppe von etwa 120 Personen, unter denen auch die 11 Apostel waren. Judas war nicht mehr. In Kapitel 1 sehen wir dann, dass die Zahl wieder ergänzt wurde auf 12 durch eine Loswahl und Matthias, der auch ein Zeuge des Lebens Jesu war, von der Taufe des Johannes an bis zu seiner Auferstehung, er wurde den 12 hinzugezählt. Diese 12 und eben insgesamt 120 Personen waren dort im Obersaal in Jerusalem versammelt und warteten auf etwas, was der Herr Jesus gesagt hatte, was kommen würde. Sie sollten den Heiligen Geist empfangen. Dieser Tag der Pfingsten ist übrigens, wird schon im Alten Testament erwähnt. Es war eines der Feste des Herrn und dort wurde schon prophetisch auf diesen Tag hingedeutet. Ich kann aber das nicht im Einzelnen erklären. Ich muss so und so manches sehr holzschnittsartig machen, denn das Thema ist viel zu umfassend. Wir könnten eine ganze Woche jeden Abend hier zusammenkommen und uns nur mit diesem Thema beschäftigen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Das war die äußere Begleiterscheinung bei dem Herabkommen des Heiligen Geistes. Und was wir hier finden in dem Ausdruck, dass dieser Wind das ganze Haus erfüllte, ist eine symbolhafte Darstellung dessen, dass der Heilige Geist in der gesamten Versammlung wohnt als in einem Haus. Die Versammlung, die Kirche, die Gemeinde, ist das Haus des lebendigen Gottes. Und in diesem Haus wohnt der Heilige Geist kooperativ und das wird dadurch hier auch sinnbildlich verdeutlicht, dass dieser gewaltige Wind das ganze Haus erfüllte. Aber dabei blieb es nicht. Wir lesen dann noch, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Ich möchte auf diese beiden Punkte aufmerksam machen. Dieser Wind erfüllte das ganze Haus, ein Sinnbild davon, dass der Heilige Geist in der Versammlung als solcher wohnt. Aber diese Feuerflammen, sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und das verdeutlicht die Wahrheit, dass der Heilige Geist nicht nur allgemein in der Versammlung wohnt, sondern in jedem einzelnen Gläubigen. Der Leib, der Körper einer Person, die an den Herrn Jesus glaubt, ist der Tempel des Heiligen Geistes, das sagt uns der Korintherbrief. Ich kann nicht alle Stellen nachschlagen. Das war die Geburtsstunde der Kirche, der Versammlung. Dieser Tag, 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus. Jetzt hatten wir vorhin gehört, wie der Herr Jesus gesagt hat, als er zum allerersten Mal von dieser Gemeinde sprach, dass auf diesen Felsen, nämlich dass er der Sohn Gottes ist, er seine Versammlung bauen würde. Und ich habe jetzt hier, sehen wir ja so Mauersteine, und wir wollen einige Stellen sehen aus der Apostelgeschichte, aus denen wir erkennen können, wie der Herr Jesus am Anfang, und das tut er bis heute, aber dort wird es deutlich beschrieben, wie er gebaut hat an diesem Haus. Wir hatten gerade gesagt, an diesem ersten Tag Zu Beginn dieses Tages waren dort in Jerusalem 120, die an den Herrn Jesus glaubten. An dem Abend dieses Tages waren das schon 3.120. Die 3.000 sind natürlich eine ungefähre Zahl. Da hat Petrus die erste christliche Predigt gehalten. In der Kraft des Heiligen Geistes, in Jerusalem, in den Gebäuden des Tempels. Und durch die Gnade Gottes haben etwa 3.000 Menschen dieser Predigt Glauben geschenkt. Es fuhr ihnen durchs Herz. Und dann haben sie gefragt, was sollen wir tun, Brüder? Und dann hat Petrus gesagt, tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus. Und werdet getauft auf seinen Namen. Und dann haben sie das im Glauben angenommen. Und an jenem Tag sind schon 3.000 Menschen dazugekommen. Da sehen wir, wie der Herr Jesus gebaut hat. Jeder Gläubige nach dem Petrusbrief wird als ein Stein gesehen, den er praktisch dazusetzt zu den schon vorhandenen Steinen. 120 waren da. Und am ersten Tag kamen 3.000 Mauersteine dazu, von dem Herrn Jesus dazugefügt. Einige kurze Zeit später lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 4, viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig und es wurde die Zahl der Männer 5.000. Na, wenn wir davon rechnen, dass wir sagen 50% Männer, 50% Frauen, können wir so ungefähr von ausgehen, dann war die Versammlung in Jerusalem nach einigen Wochen, umfasste sie schon 10.000 Personen, die wirklich an den Herrn Jesus glaubten. Ein Kapitel weiter. Aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern sowohl als Frauen. Und eine letzte Stelle. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das sehen wir alles Stellen bis Apostelgeschichte 6, Vers 7. Alles noch in Jerusalem. Da waren es in Kapitel 4, Vers 4 schon 5.000 Männer. Da steht es ja nicht mehr bei 5, Vers 14 dabei, wie viel es jetzt waren. Und in Kapitel 6, Vers 7 steht es auch nicht mehr dabei. Aber da wurde hinzugefügt, hinzugefügt, hinzugefügt. Wer tat das? Der Herr Jesus tat das. Er baute. Stein um Stein, Mensch um Mensch kam hinzu. Hier sehen wir die Grundmauern eines alten Kirchengebäudes. Ist abgetragen worden, zerstört worden. Nur die Fundamente sind stehen geblieben. Aber ich habe dieses Bild benutzt, um jetzt eine andere Wahrheit, einen anderen Aspekt euch vorzustellen. Wir haben gerade den Aspekt gehabt, dass der Herr Jesus baut. Das ist eine Wahrheit. Aber es gibt in der Bibel noch einen anderen Satz. Den sagt Paulus. Er sagt im 1. Korintherbrief, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Damit meint er die christliche Lehre. Die hat er verkündigt. Damit hat er einen gewissen Grund gelegt. Wie ein Fundament. Und dann sagt er aber weiter, ein jeder aber sehe zu, wie, da fehlt ein Wort, na, wie er darauf baut. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und hier sehen wir, dass nicht nur der Herr Jesus baut, das ist die eine Seite, das ist die Seite Gottes. Das ist vollkommen, der Herr Jesus baut vollkommen. Sondern wir haben auch die andere Komponente, dass der Mensch baut. In Verantwortung vor Gott, sollte er das tun? Paulus spricht von sich selbst als einem weisen Baumeister. Vorher hat er noch gesagt, was der Grund ist. Den Vers hatte ich schon zitiert. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das war das Fundament. Das heißt, davon hatte er gepredigt und so den Grund gelegt. Aber Paulus ist dann aus Korinth weggegangen, auf andere Missionsgebiete, und andere, die jetzt in Korinth waren, haben darauf aufgebaut. Und dann sagt Paulus, da soll doch jeder bitte schauen, wie er das macht. Tja, und dann, ich möchte nochmal erst zurückgehen, zeigt er in dem nächsten Vers, dass man verschieden bauen kann. Entweder mit kostbaren Materialien oder mit Materialien, die nicht brauchbar sind. Mit Holz, Heu und Stroh, das dem Feuer der Erprobung nicht standhält, sondern verbrennt. Und so haben wir heute, und das ist die Schwierigkeit, meine lieben Zuhörer, wenn wir heute auf das schauen, was Kirche ist, dann haben wir einerseits in dem Ganzen, was wir beobachten können, sehen, wahrnehmen, das, was der Herr Jesus tut. Er baut. Immer noch. Aber andererseits haben wir das vor Augen, was der Mensch getan hat. Und das ist nicht vollkommen, das ist unvollkommen, das ist fehlerhaft, mehr oder weniger. Und zudem hat Paulus dann sogar noch von solchen gesprochen, die nicht nur mit schlechtem Baumaterial bauen, sondern die das den Bau zerstören, die also demontieren, nicht aufbauen. Und da sprach er durchaus von Leuten innerhalb der Christenheit, die demontieren würden. Und so ist das äußere Erscheinungsbild heute sehr schwierig zu beurteilen. Was ist von Gott? Was ist von dem Herrn Jesus an diesem Bau? Und was ist von Menschen hinzugefügt und gemacht? Diese beiden Dinge werden wir nachher nochmal aufgreifen. Das eine, was der Herr Jesus getan hat, und das andere, was die Menschen tun. Und wir werden sehen, dass einmal ein Zeitpunkt kommt, wo das ganz offenbar wird, wo das eine ganz deutliche Trennung dann wieder kommt, was jetzt so einen gemischten Eindruck auf uns macht. Das nächste Bild habt ihr schon gesehen, ich habe ein bisschen zu früh drauf gedrückt. Wenn wir jetzt etwas erfahren wollen, wie denn die Entwicklung der Kirche, der Gemeinde von den ersten Tagen an bis heute weitergegangen ist, dann können wir natürlich einfach mal die Kirchengeschichte lesen. Die gibt es von verschiedenen Autoren mit verschiedener Qualität und verschiedener Dicke. Da kann man sich mal dahinterher machen. Aber wir finden eine ganz kurze Kirchengeschichte, und das ist die beste, die es überhaupt gibt, in der Bibel selbst. In zwei Kapiteln der Bibel haben wir eine Geschichte der Kirche von den Anfängen bis heute. Und das ist Offenbarung 2 und 3. Die sogenannten Sendschreiben, die Briefe an sieben damals existierende Versammlungen. Und zwar waren diese Versammlungen im Gebiet der heutigen Türkei. Die Bibelleser unter euch werden diese Namen kennen, die dort stehen. Ich lese sie mal der Reihe nach vor, so wie wir sie in der Offenbarung finden. Ephesus, am Mittelmeer gelegen. Dann nördlich davon Smyrna. Ganz im Norden am Rand, oben von dem Bild, Pergamus oder Pergamon. Dann wenden wir uns wieder nach Süden, etwas rechts unten versetzt von Pergamon, Thyatira. Dann südlich davon Sardes. Dann im Westen davon Philadelphia. Und dort im Südwesten von Philadelphia Laodicea. Genau in dieser Reihenfolge kommen diese sieben Versammlungen in Offenbarung 2 und 3 vor. Es sind nicht die einzigen Versammlungen, die in diesem Gebiet der Provinz Asien, der römischen Provinz Asien, damals existierten. Unterhalb von Laodicea sehen wir noch den Ort Kolossä. In Kolossä gab es eine Gemeinde damals, eine Versammlung. Der Brief an die Kolosser ist an diese Versammlung gerichtet. Also es gab mehr Versammlungen als nur diese sieben in der Offenbarung genannten, aber diese sieben waren damals in einem praktischen Zustand, jeder anders. Und an ihrem praktischen Zustand konnte Gott und hat Gott die ganze Geschichte der Kirche über die Jahrhunderte, davon bin ich überzeugt, aufgezeigt. Diese Briefe sind nicht nur geschrieben, um den damaligen Zustand dieser sieben Gemeinden, die zeitgleich bestanden haben, zu beschreiben, sondern diese zwei Kapitel stehen im Buch der Offenbarung. Und das ist ein prophetisches Buch und das gibt einen Überblick über die Zukunft. Und was wir dort haben in diesen zwei Kapiteln, noch einmal, ist die Geschichte der Kirche von ihren Anfängen bis heute. Ich möchte noch sagen, diese Städte liegen genau entlang einer römischen Heerstraße. Das war ja römisches Gebiet hier, das hatten die Römer besetzt, diese Provinz Kleinasien, oder Asien hatten sie sie genannt. Und wenn die Galeeren mit den Soldaten von Rom kamen, um wieder, sagen wir, Truppen zu ergänzen, dann sind sie in Ephesus angelandet. Und dort begann diese römische Heerstraße, führte dann nach Norden bis nach Pergamus, um dann wieder hier zwischen ist ein großes Gebirge, sodass die Heerstraße erst nach Norden geht und dann wie ein Hufeisen sich wieder nach Süden wendet. Die Städte sind genau entlang einer großen Heerstraße. So, und jetzt wollen wir uns einmal den einzelnen Versammlungen zuwenden. Nur ganz kurz, immer das Charakteristische daraus schildern. Ephesus. Der Kernsatz an die Gemeinde zu Ephesus ist dieser: Gott hatte manches, oder der Herr Jesus konnte manches lobend erwähnen, aber er hat einen Tadel. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe zu dem Herrn Jesus war nicht mehr da in dieser Versammlung. Ihre Herzen brannten nicht mehr so für den Herrn Jesus wie ganz zu Anfang. Und das ist der Beginn jeden Verfalls, wenn die Liebe zu dem Herrn Jesus erkaltet. Das ist der einzige Vorwurf, den er gegen diese Versammlung erhebt. Aber er ist ein Vorwurf, der sehr ernst ist. Ich bin überzeugt, dass mit Ephesus die Phase der Christenheit gemeint ist, die bis in das Jahr 166 geht. Warum ich genau auf die Zahl 166 komme, will ich nachher noch sagen. Es ist die nachapostolische Zeit, als der Apostel Johannes die Offenbarung schrieb, war er der letzte der Apostel, der noch lebte. Alle anderen Apostel waren schon heimgegangen. Er lebte noch. Und das Sendschreiben an Ephesus beschreibt die Christenheit in den Tagen der sogenannten ersten Kirchenväter bis zum Jahr 166. Kennzeichen, noch einmal, erste Liebe verlassen. Was wir auf dem Bild sehen, ist das Amphitheater zu Ephesus, das ist ausgegraben worden. Es ist das Theater, in dem Paulus gepredigt hat. Das ist mal ganz sicher. Da hat Paulus gestanden und verkündigt. Smyrna. Das nächste Sendschreiben. Es ist das einzige Sendschreiben neben dem Sendschreiben an Philadelphia, das keinen Tadel erhält, keinen einzigen Tadel. Und es enthält aber auch kein Lob. Im Gegensatz zum Sendschreiben an Philadelphia, das sehr viel Lob enthält. Es ist kein Tadel da, es ist kein Lob da, es ist nur eine Feststellung da. Und der Kernsatz ist dieses: Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Es ist die Zeit der Kirchengeschichte, wo die Gläubigen unter 10 römischen Kaisern grausamst verfolgt wurden. Und zwar im ganzen römischen Gebiet. Das ist nicht die Zeit von Nero, unter der Paulus starb. Nero hat die Christen in Rom verfolgt. Er hat aber nie per Gesetz die Christen im ganzen römischen Staatsgebiet verfolgen lassen. Und das fing genau mit 166 an. 166, darum diese Zahl, ist zum ersten Mal vom Kaiser in Rom ein Gesetz erlassen worden, das in seinem ganzen römischen Staatsgebiet die Christen auszurotten seien. Es sei denn, dass sie sich vom Christentum wieder wegwendeten und den römischen Kaiser anbeteten. Es waren insgesamt 10 Kaiser, der letzte darunter war der letzte von ihnen war Diokletian, unter denen Tausende von Christen in den verschiedenen Arenen des römischen Staatsgebietes ihr Leben gelassen haben. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Eine furchtbare Zeit. Sie endet mit dem Kaiser Konstantin 313, der, ich glaube nicht, dass er wirklich ein Christ geworden ist, aber der das Christentum dann zur Staatsreligion erhoben hat. Kam ein ganz plötzlicher Wechsel. Was wir hier sehen, ist ein Mosaik, das in einer Ruine einer Kirche in Smyrna gefunden wurde, wo wir die Ermordung eines der Kirchenväter dargestellt finden auf diesem Mosaik, ganz passend zu Smyrna. Das nächste ist Pergamus. Wir haben hier Überreste eines Tempels in Pergamus. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Es ist die Phase der Kirchengeschichte von 313, Konstantin, bis etwa 606, der römische Kaiser, der dort lebte, da war das schon Ostrom, nicht mehr Westrom, war Justinian, hat in Byzanz regiert. Mit Konstantin, wie gesagt, wurde der christliche Glaube zur Staatsreligion erhoben. Von jenem Moment an wurden die Christen nicht mehr verfolgt, sondern im Gegenteil anerkannt. Und die höchsten Staatsämter zum Teil von den Kaisern an Christen vergeben. Nun war es, ich sage das mal so, schick, Christ zu sein. Das lohnte sich. Denn da bekam man die Pfründe des Staates, die höchsten Positionen im Staat. Es kostete nichts mehr, Christ zu sein. In dieser Zeit, das findet man sehr deutlich, wenn man die Kirchenväter liest, geschah noch etwas. Solange die Christen verfolgt wurden, praktisch hier auf der Erde keinen Platz hatten, man ihnen keinen Platz ließ, da hatten sie eine himmlische Hoffnung. Die haben auf den Himmel geblickt, auf die herrliche Zukunft. Ab dem Moment, wo sie hier unten anerkannt waren auf der Erde, ging diese himmlische Hoffnung Stück für Stück verloren. Man hatte ja hier alles. Es ging einem ja hier gut. Man brauchte doch den Himmel nicht mehr. Man hatte den Himmel auf Erden, Entschuldigung. Ja? Die höchsten Ämter im Staat wurden ja gerade an sie vergeben. Das sieht man bei den Kirchenvätern, plötzlich ist nicht mehr die Rede vom Kommen des Herrn Jesus, von seinem Wiederkommen, sondern es wurde irdisch. Und darum dieser Satz, ich weiß, wo du wohnst, das heißt, wo du dich niedergelassen hast, wo du dich jetzt heimisch fühlst, wo der Thron Satans ist. Satan ist der Fürst dieser Welt. Bis dahin die Kirche mit einer himmlischen Hoffnung. Und ab dem Moment hat sie sich dort niedergelassen, wo der Satan der Fürst der Welt ist. Hier auf dieser Szene. Das nächste ist Thyatira. 606. Da hat der Bischof von Rom, bis dahin waren alle Bischöfe, das war schon ganz falsch, es gab immer, in großen Städten gab es Bischöfe. Was in der Bibel steht, ist, dass es Älteste gab, und da steht das Wort Bischof, und zwar mehrere in jeder Versammlung. Aber was sich rauskristallisiert hatte, war ein kirchliches System, dass nur in den großen Städten nur noch solche waren, die dann über ganze Gebiete herrschten. Und 606, Gregor, der Bischof von Rom, sagt, ich bin der erste Bischof. Ich bin der größte Bischof. Mir müssen alle anderen Bischöfe untergeordnet werden. Der Beginn des Papsttums. 606. Und das wird im Sendschreiben an Thyatira wird deutlich gemacht. Dort ist der Tadel des Herrn Jesus, aber ich habe wieder dich, dass du das Weib, heute steht in der Übersetzung die Frau Isabel, duldest und sie lehrt und verführt meine Knechte. Bis dahin wurde die Kirche belehrt von Männern Gottes. Ab dem Moment fing die Kirche an zu lehren. Die Kirche lehrt. Das ist ein Kernsatz in diesem System. Die Kirche lehrt. Und was die Kirche lehrt, das ist die Wahrheit. Bloß sind diese Lehren sehr weit weg inzwischen von Gottes Wort. Nein, Gottes Wort sagt, dass die Kirche belehrt wird, nicht die Kirche lehrt. Thyatira, eine mögliche Übersetzung, ist die Weihrauchspendende. Darum auch dieses Bild, wo da mit Weihrauch irgendwelche Zeremonien getrieben werden. Was wir übrigens auch sehen, ist ein Rückfall ins Judentum. Im Judentum gab es natürlich, hatte der hohe Priester besondere Gewänder, auch die Priester, die uns beschrieben werden, ein äußerer Kult, das gab es im Judentum, das hatte Gott sogar verordnet. Aber wir alle glauben doch nicht, dass Paulus in so einem Gewand rumgelaufen ist. Oder Petrus oder Johannes. Die waren ganz normal gekleidet. Später, als es wieder die Ämter in der Kirche gab, ist man da gleichsam ins Judentum zurückgefallen, indem man wieder solche kostbaren Gewänder ganz bestimmten Würdenträgern der Kirche verliehen hat. Wir finden davon im Neuen Testament kein einziges Wort. Das nächste ist Sardes. Ich bin überzeugt davon, dass im Sendschreiben an Sardes die protestantische Kirche gemeint ist. 1517, Thesenanschlag von Luther in der Kirche zu Wittenberg. Habe ich mal so als Datum genommen, 1517, als der Auslöser, war nicht der erste, es gab vorher schon Vorläufer, aber der große Durchbruch der Reformation geschah vielleicht durch diesen Thesenanschlag in Wittenberg, an der Stadtkirche dort. Die Reformation ist eindeutig ein Werk Gottes. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Dort wurde wieder ganz klar hervorgebracht durch Leute wie Calvin, wie Zwingli, wie Luther, wie Farel, gab manche Namen in der Zeit, wurde ganz klar hervorgebracht, dass man durch Glauben errettet wird an den Herrn Jesus und nicht durch Werke. Aber das Sendschreiben an Sardes beschreibt eigentlich nicht diesen Anfang, diesen guten Anfang, der in der Reformation war, sondern beschreibt, was daraus geworden ist. Und leider ist eins geschehen. Menschlich verständlich, weil das römische System natürlich sofort zum Gegenangriff gegen diese Reformation geblasen hat, haben sich die Reformatoren dem Schutz mancher Fürsten anvertraut. Und damit wurde es in die Politik mit hineingezogen. Das war sehr, sehr traurig und ganz bestimmt nicht nach Gottes Willen. Menschlich verständlich. Das römische System hatte versucht, die Fürsten zu beherrschen. Denken wir an den Gang von Heinrich von Canossa nach Canossa, wo er vor dem Papst praktisch niederknien musste, um Absolution zu erhalten. Der größte, ein Kaiser in Europa, kniet vor dem Papst, um Absolution zu erhalten. Die Kirche wollte herrschen über die politische Welt. Das war Rom. Im Protestantismus war es gerade umgekehrt. Sie stellten sich aus Furcht unter den Schutz des Staates. Nicht, sie wollten den Staat nicht beherrschen, das wollen sie bis heute nicht. Aber sie stellten sich unter den Schutz des Staates und haben dabei Kompromisse gemacht, die nicht gut waren. Der Kernsatz in diesem Sendschreiben an Sardes ist: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst. Protestantismus, den Namen, dass du lebst und bist tot. Es ist für mich erschütternd, dass aus diesem System heraus die moderne Theologie gewachsen ist. Ich erinnere an Männer wie Bultmann, wie Käsemann, die gesagt haben, der Herr Jesus ist nicht wirklich auferstanden, nicht leibhaftig auferstanden, er ist nur auferstanden in der Vorstellungswelt der Jünger, so wie wenn in einer Vorlesung über Goethe der Professor so spannend über Goethe erzählt, dass man sagt, Goethe ist im Vorlesungssaal auferstanden. So haben die modernen Theologen gemeint, der Herr Jesus ist nur auferstanden in der Predigt der Jünger, aber nicht leibhaftig. Das ist die Gott-ist-tot-Theologie. Diesen Satz, Gott ist tot, hat natürlich nicht Bultmann geprägt, den hat Nietzsche geprägt. Den hat Nietzsche gesagt, Gott ist tot. Gott sagt was ganz anderes. Er sagt, ihr seid tot. Ihr seid tot. Ihr werdet fest, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, ich habe jeweils den Beginn dieser kirchlichen Periode hingeschrieben. 606, das päpstlich-römische System, dadurch, dass sich Gregor, der Bischof von Rom, zum ersten Bischof erhob über alle anderen Bischöfe. Oder 1517, der Thesenanschlag zu Wittenberg. Aber ich habe keine Zahl dahinter geschrieben, wie vorher. Kein Ende. Warum nicht? Weil ab dem Sendschreiben an Thyatira wird das Kommen des Herrn Jesus erwähnt. Und das bedeutet, während die ersten drei Sendschreiben uns Phasen der Kirchengeschichte schildern, die hintereinander abgelaufen sind und die eine Phase hat die andere beendet, laufen die vier letzten Phasen, es kommen noch zwei, laufen die vier letzten Phasen parallel. Das heißt, Thyatira, das römische System, hat ja nicht aufgehört mit der Reformation. Es begann zwar was Neues, das der Protestantismus, aber er führte ja nicht zur Ablösung des römisch-katholischen Systems, sondern entstand daraus und lief dann parallel. Und alle die letzten vier Sendschreiben zeigen uns, dass diese 4 nebeneinander parallel laufen bis zum Kommen des Herrn. Wenn sie auch zeitlich nacheinander einsetzen. Aber noch einmal, das Einsetzen eines Neuen bedingt dann nicht das Aufhören des Alten. Das nächste Sendschreiben ist Philadelphia. Wer die Sendschreiben kennt, weiß, hier atmet man auf. Es ist das einzige Sendschreiben, das nicht nur keinen Tadel erhält, das tut auch Smyrna nicht, sondern es ist auch das Sendschreiben, in dem wir nur Lob finden. Nur Lob. Und das Hauptsächliche ist dieses Lob: Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ihr werdet übrigens auch eins feststellen, ich habe jetzt keine Jahreszahl hingeschrieben. Ich habe auch nicht eine christliche Gruppierung hingeschrieben. Während wir bei den Sendschreiben vorher, bin ich ziemlich sicher, wo ich das immer zuordnen muss. Sogar mit Jahreszahlen. Diese anderen Sendschreiben liegen einfach zeitlich so weit zurück, dass sich die Dinge ganz geklärt haben für unseren Blick. Aber die beiden letzten Sendschreiben, die liegen noch nicht so weit zurück. Man kann vielleicht sagen, Beginn des 19. Jahrhunderts, da haben wir das, was Philadelphia ist. Aber ich möchte es keiner Gruppierung zuordnen. Vielleicht, wenn wir mal im Himmel sind, wenn wir das mit größerem Abstand dann sehen, dann werden wir vielleicht deutlicher sagen, doch, das da war Philadelphia. Aber ich traue mir das heute nicht zu, das zu sagen. Auf jeden Fall sind dort Gläubige beschrieben, die ganz und gar festhalten, dass das hier Gottes Wort ist. Und zwar wortwörtlich. Das ist Gottes Wort. Und alles, was darin steht, ist inspiriert. Und jemand, der sagt, ja, das ist die Meinung von Paulus. Was hat Paulus geschrieben? Oder wenn jemand sagt, darin ist Gottes Wort enthalten, Gottes Ansicht enthalten, dann gehört ein solcher für mich nicht zu Philadelphia. Der hat das Wort Gottes nicht bewahrt. Leider hört die Kirchengeschichte nicht mit Philadelphia auf, sondern mit Laodicea. Ich muss euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Zu dem Bild, was ich da unten genommen habe, das ist eine Rockband. Ich hatte mich damals gefragt, als ich diesen Vortrag zum ersten Mal hielt in Süddeutschland, in einem kleinen Ort, was für ein Bild nehme ich für Laodicea? Und dann fand ich einen Zeitungsausschnitt über eine Allianz-Gebetswoche, liegt in den 70er Jahren zurück schon, in Essen. Da war dann dieses Bild mit dieser Rockband und darunter stand, die Jugend rockt auf der Allianz-Gebetswoche. Da habe ich gesagt, das Bild nehme ich für Laodicea. Hatte aber ein bisschen Furcht, weil an den Ort, wo ich diesen Vortrag halten musste, waren sehr konservative und bibelgläubige, gottesfürchtige Kirchenchristen, die auch zu dem Vortrag eingeladen waren, die auch kamen. Und ich dachte, wie fassen die ein solches Bild auf? Und an dem Abend, wo ich da den Vortrag hielt, kamen diese Kirchenchristen auf mich zu, als ich zu dem Raum kam und sagten, Herr Zielfeld, ich hoffe, wir hoffen, dass Sie heute Abend nicht gestört werden. Dann habe ich gefragt, ja, wieso denn? Ja, wir kamen in einer Schulaula zusammen. Und dann sagten sie, ja, nebenan in der Turnhalle sind 7 Rockbands eingeladen worden. Die haben heute Abend dort, machen die Musik. Die hat unser Pfarrer eingeladen. Die hatten bis dahin einen Pfarrer gehabt, der wirklich gläubig war an diesem Ort. Und jedes Jahr hat dieser Pfarrer eine Zeltevangelisation veranstaltet. weil er wollte, dass die Leute in seinem Ort das Evangelium hörten. Dieser Pfarrer war an einen anderen Ort gegangen und sie hatten jetzt einen Pfarrer, der modern war. Und er hat gesagt, Zeltevangelisation, das bringt doch heute nichts mehr. Wir müssen die Jugend heranziehen mit sowas. Und dann kam nachher genau dieses Bild. Dann kamen nachher diese Kirchen, das waren wirklich Gläubige. Sie kamen zu mir, waren ganz erschüttert. Haben gesagt, genau das ist bei uns passiert jetzt. Nicht mehr das Evangelium wird verkündigt, sondern laute Musik wird gemacht. Vielleicht möchte jemand denken, ich bin jetzt zu streng. Aber Gottes Wort sagt, wir sollen geistliche Dinge durch geistliche Mittel mitteilen. Und das sind keine geistlichen Mittel, diese Musik. Sondern es geht darum, sich anzubiedern. Es geht darum, und Laodicea heißt Volksgerechte. Man will es dem Volk recht machen. Aber ich kann eigentlich nur sagen, die Leute irren sich ganz gewaltig. Ich hatte vorhin in einem Gespräch erzählt, ich war ja lange Zeit Lehrer gewesen. Und dann hatte die Schülermitverwaltung einmal, sie hat pro Jahr immer eine Podiumsdiskussion gemacht. Und das Thema für ein Jahr war gewesen, Glaube an Gott, ja oder nein. Und dann waren sie auf drei Lehrer zugekommen. Auf einen, der sich offen zum Atheismus bekannte und hatten sie ihn gefragt, ob er sich für die Podiumsdiskussion bereit erklärt. Ja, hat er gesagt. Dann sind sie auf einen Religionslehrer zugegangen, ein evangelischer Religionslehrer. Ja, hat er gesagt. Und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gesagt, ob ich auch bereit bin. Er hat gesagt, ja, bin ich auch bereit. Dann war es schon interessant, wie diese Schüler uns auf die Bühne setzten. Sie hatten den Atheisten nach links gesetzt, den Religionslehrer in die Mitte und mich nach rechts. Und dann sollten wir alle etwa 5 Minuten unseren Standpunkt vertreten. Und dann konnten die Schüler, es waren etwa 300 Schüler der Oberstufe da, konnten uns dann Fragen stellen. In dem Statement von dem Religionslehrer kam der Name des Herrn Jesus nicht einmal vor, nicht einmal, sondern ein allgemeines Gerede von Gott. Ich durfte das in den 5 Minuten versuchen, das Evangelium zu verkündigen. Und dann kamen die Fragen der Schüler. Und sie haben den, 1,5 Stunden ging das noch, sie haben den Religionslehrer nicht eine Frage gestellt. Das interessierte die Jungen nicht, diese Wischiwaschi-Aussagen. Das wollten die gar nicht wissen. Die wollten klare Aussagen haben. Geschwister, haben wir den Mut, auch heute noch, einfach das Wort Gottes klar vorzustellen. Die jungen Leute wollen eine klare Aussage. Die wollen gar nicht so ein angepasstes Geschwätz. Die wollen sagen, was steht da? Die sind noch offen und wir müssen uns nicht anpassen. Sondern wir können die Wahrheit so sagen, wie sie in Gottes Wort steht. Und dann hoffen, dass der Geist Gottes wirkt. Ja, das ist Laodicea. Und der letzte Satz dort ist, oder einer der Sätze, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist noch die alte Übersetzung, aus meinem Mund heißt das heute, nicht? Das E kommt weg. Ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. So wie wenn man etwas isst, was einen schlechten Geschmack hat, was ekelerregend ist. Ja, das spuckt man aus. Geschwister, das ist, und das ist ganz, ganz bezeichnend, ich möchte euch nochmal bitten, das zu Hause zu lesen, die beiden letzten Sendschreiben. Philadelphia, da sagt der Herr Jesus, dass er kommt. Und es wird die ganze christliche Hoffnung vorgestellt, vor allem in der Belohnung nachher. Das ist, wie er kommt für die wahre Kirche, so wie er sich Philadelphia vorstellt. So kommt er für die Gemeinde, die der Herr Jesus baut. So kommt er, genau wie er sich Philadelphia vorstellt. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Das ruft er jedem hier im Raum zu, der gläubig ist. So wird er kommen für die wirklich Gläubigen, für die wahre Kirche. So wird er kommen. Aber wie wird er kommen für das Menschengebilde, Kirche? Für das, was die Menschen daraus gemacht haben. Wie wird er da kommen? Da wird er so kommen. Ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Das ist ein ganz krasser Gegensatz. Wir müssen ein wenig uns sputen. Wie das mit diesem menschlichen System Kirche weitergeht, das Erschütternde ist, liebe Zuhörer, wenn der Herr Jesus kommt, um die, die an ihn glauben, zu sich zu holen in den Himmel. Vielleicht sagt jemand hier, das ist doch ein Märchen, oder? Ich hoffe nicht, dass jemand hier ist im Raum, der sagt, das ist ein Märchen. Nein, er wird kommen, nicht auf die Erde, aber bis in die Luft. Und dann wird er alle, die an ihn glauben, und auch die natürlich schon Gestorbenen werden auferstehen, wird er zu sich holen. Die Entrückung, 1. Thessalonicher 4, wir kommen daher noch dazu. Aber was wird sein mit dem menschlichen System Kirche? Das wird weiter bestehen. Da wird am nächsten Sonntag wieder ein Gottesdienst sein. Die wirklich Gläubigen sind schon gar nicht mehr da. Und das ganze System läuft weiter auf der Erde. Wir finden etwas darüber in späteren Kapiteln der Offenbarung. Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Und die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, voll Namen der Lästerung, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf welchen das Weib sitzt. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen, eine Stunde mit dem Tier. Dieser zweite Absatz, der wird uns vor allem morgen beschäftigen. Hier ist von einer Frau die Rede, die Gottes Wort eine Hure nennt, die sich mit vielen eingelassen hat. Und was Gott dort meint, ist das religiöse System, was hier auf der Erde zurückbleibt. Das Macht versucht hat und weiter versuchen wird, auszuüben über die Könige der Erde. Und dann wird jener Moment kommen, und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen, Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Das alles, was wir da jetzt gelesen haben, steht in Offenbarung 17. Es war für mich sehr bezeichnend, ich weiß leider den Namen nicht mehr des Mannes, habe das vergessen. Da sollte in das Europäische Parlament ein Italiener berufen werden von Barroso, dem Präsidenten. Und dieser Italiener hatte sich offen, und ich fand das sehr gut, gegen Homosexualität ausgesprochen. Dieser Mann war ganz verankert in der katholischen Kirche. Und Barroso hat versucht, diesen Mann durchzubringen für das Europäische Parlament und musste einen Rückzieher machen. Der Mann war nicht zu vermitteln, weil er sich offen gegen Homosexualität ausgesprochen hat. Weil er offen ist, und ich sage, dass da die katholische Kirche, wenn sie dagegen spricht, eine gute Position einnimmt. Dort vertritt sie biblische Grundsätze. Das ist gut so. Aber dieser Mann hat dann also das offen dagegen Stellung genommen, und er war nicht tragbar für ein europäisches Parlament. Das zeigte mir in einem kleinen Ausschnitt, was einmal kommen wird. Die Kirche, die staatlichen Autoritäten bevormunden will, das wird irgendwann nicht mehr gut gehen. Und dann werden diese, und das hier haben wir gelesen, diese Nationen werden dieses Joch endgültig abwerfen und werden dieses ganze System zerstören. Das wird also nicht der Herr Jesus selbst zerstören. Er wird es nur ausspucken aus seinem Mund. Er wird da nichts mehr mit zu tun haben. Aber das Zerstören des gesamten kirchlichen religiösen Systems wird durch die politischen Mächte geschehen in der Zukunft noch, die sich diese moralischen Vorstellungen der Kirche einfach nicht mehr aufoktroyieren lassen, die frei sein wollen, die ihren Willen tun wollen. Und wie gesagt, das hat sich mir damals schon gezeigt, vielleicht jetzt ein, zwei Jahre her, als jener Mann für das Europäische Parlament nicht durchsetzbar war, weil er sich offen gegen Homosexualität ausgesprochen hatte. Man wollte diese Bevormundung nicht. Man wollte Freiheit und Liberalität. Aber ich möchte mich nicht so sehr mit der Zukunft dieses traurigen menschlichen Systems Kirche beschäftigen, sondern mit der Zukunft derer, die die wahre Kirche sind, der wirklich Gläubigen. Eigentlich finden wir in der Offenbarung die Entrückung nicht. Weil die Offenbarung ist eigentlich ein Buch der Gerichte und es ist vor allem ein Buch, das sich beschäftigt, ein prophetisches Buch, und Prophetie hat immer mit der Erde zu tun. Und die Entrückung ist was für den Himmel. Und doch haben wir verborgen die Entrückung in diesem Satz dargestellt, ist der Anfang von Offenbarung 4. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und hier ist ein ganz wichtiger Vers in der Offenbarung. Im ersten Kapitel der Offenbarung finden wir in einem Satz eine wunderbare Einteilung dieses schwierigen Buches. Da sagt der Herr Jesus zu Johannes: Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen muss. Das sind drei Dinge. Schreibe erstens, was du gesehen hast. Zweitens, was ist. Und drittens, was nach diesem geschehen muss. Was er gesehen hat, das finden wir in Offenbarung 1. Er hat den Herrn Jesus gesehen, als Sohn des Menschen inmitten der sieben Leuchter wandelnd. Das hatte er gesehen. Was ist? Das ist Kapitel 2 und 3, das sind die sieben Sendschreiben. Das ist die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, aber ganz am Ende. Wir leben in den Tagen von Laodicea. Philadelphia gibt es noch, aber die Blüte von Philadelphia ist vorbei. Das Gepräge der Christenheit, was die Christenheit prägt, ist Laodicea. Wir sind ganz am Ende der Kirchengeschichte, kurz vor dem Kommen des Herrn. Und wenn die Kirchengeschichte abgelaufen ist, dann heißt es: Komm hier herauf! Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Nach diesem, was ist. Nach der Geschichte der Kirche hier auf der Erde. Da heißt es: Komm hier rauf. Das wird natürlich zu Johannes gesagt. Der wird jetzt gleichsam in den Himmel genommen. Aber das ist symbolisch die Entrückung der Gläubigen. Und das ist insofern ganz wichtig, meine lieben Zuhörer, das wissen vielleicht nicht alle, dass alles, was ab Kapitel 4 kommt in der Offenbarung, nach der Entrückung ist. Die Gläubigen kommen nicht in die Drangsal, kommen nicht in die Gerichte, die dann beschrieben werden, sondern bevor diese Gerichte kommen, heißt es: Komm hier herauf. Und dann finden wir, wie Johannes sieht, die 24 Ältesten vor dem Thron. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sondern gleich auf ein Ereignis weitergehen, was wir in Offenbarung 19 finden. In Offenbarung 17 und 18, da hatten wir vorhin schon daraus zitiert, Offenbarung 17 und 18 ist das Gericht über die Hure? Ist das Gericht über das kirchliche, von Menschen errichtete System durch die Könige der Erde? Und erst wenn die Hure gleichsam beseitigt ist, wenn sie nicht mehr da ist, dieses ganze kirchliche System weggefegt ist von dieser Erde, dann wird die Hochzeit des Lammes im Himmel stattfinden. Dann, wenn die falsche Braut, die Hure, beseitigt ist, dann kommt die Hochzeit mit der wirklichen Braut, mit der wahren Kirche. Sie war schon die ganze Zeit im Himmel, aber die Hochzeit, die innige Vereinigung von Christus und seiner Gemeinde, wird nicht gleich sein. Zuerst wird das Falsche beseitigt. Und dann kommt die Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Ich muss mich jetzt wirklich sputen. Was uns dieser Vers zeigt, ist, dass vorher, das kann ich jetzt nur ganz kurz sagen, der Richterstuhl Christi stattgefunden hat. Denn die Gerechtigkeiten der Heiligen werden gerade am Richterstuhl Christi herausgeschält. Und dort, gleichsam am Richterstuhl Christi, empfangen die Gläubigen auch dieses, was dann zu ihrem Schmuck ist. Also erst der Richterstuhl Christi, den wir in der Offenbarung nicht finden, jedenfalls nicht den für die Gläubigen. Und dann kommt die Hochzeit. Und dort wird gezeigt die Schönheit der Braut. Dann hat die Braut einen besonderen Platz im tausendjährigen Reich. Der Herr Jesus, der ja hier verworfen ist, er wird wiederkommen auf diese Erde, nicht nur in die Luft, auf diese Erde, aber nicht allein, sondern mit seiner Frau gleichsam. Hier wird die Versammlung, die Gemeinde als eine Stadt gesehen. Ihr Lichtglanz wie ein kristallheller Jaspisstein. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ein Satz, der mich immer wieder fasziniert. Das nicht nur heißt, die Versammlung wird beschienen von der Herrlichkeit Gottes. Oder es wird auch nicht gesagt, die Versammlung hat Teil an der Herrlichkeit Gottes. Es wird gesagt, sie hat die Herrlichkeit Gottes. Eine wunderbare Wahrheit. Und dann heißt es, dass die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, ihre Lampe ist das Lamm. Und dann sehen wir, dass die Nation, die Menschen auf der Erde, das Licht, das heißt, die Einsicht, die sie haben, werden sie bekommen durch die Versammlung. Ich kann das jetzt nur noch ganz kurz alles anreißen. Ich möchte noch auf eine kleine Schönheit aufmerksam machen. Im Alten Testament wird von dem irdischen Jerusalem gesagt, dass wenn der Herr Jesus kommen wird, dann würden die Tore der Stadt Jerusalem nicht geschlossen werden bei Tag und bei Nacht. Und im Neuen Testament, in Bezug auf das himmlische Jerusalem, steht, dass die Tore nicht geschlossen werden bei Tag. Da könnte man erst denken, das ist doch weniger. Im irdischen Jerusalem Tag und Nacht nicht geschlossen. Und im himmlischen Jerusalem bei Tag nicht geschlossen. Das ist ja eigentlich weniger. Es ist doch mehr, denn Nacht wird nicht mehr sein. Darum ist das viel, viel größer. Nacht wird nicht mehr sein. Aber dann hat die Versammlung nicht nur eine Aufgabe während der 1000 Jahre, wo der Herr Jesus regiert, sondern sie hat Bestand in alle Ewigkeit. Und da möchte ich nur noch auf einen Punkt hinweisen. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Erste Himmel, die erste Erde sind nicht mehr. Da kommt wieder das neue Jerusalem. Aus dem Himmel. Und dann wird gesagt, dass dieses neue Jerusalem, und das ist die Gemeinde, das ist die Versammlung, die Hütte Gottes bei den Menschen ist. Das ist jetzt alles ganz grob nur noch gesagt, aber da möchte ich einen Moment verweilen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann heißt es, Gott selbst wird bei ihnen sein, bei den Menschen. Im Alten Testament hat Gott am Volke Israel gezeigt, dass er bei den Menschen wohnen will. Sie haben ein Zelt gebaut, das Heiligtum in der Wüste, später den Tempel, und Gott hat damit gezeigt, ich will bei den Menschen wohnen. Im Neuen Testament geht es weiter. Da sagt Gott nicht nur, ich will bei den Menschen wohnen, sondern das Haus, in dem ich wohnen will, sollen Menschen sein. Die Versammlung ist das Haus Gottes. Gott wohnt in einem Haus, aber nicht in einem Haus von Stein, wie im Alten Testament, oder einem Haus aus Stoff, wie im Alten Testament. Gott wohnt in einem Haus und dieses Haus sind Menschen, das sind die Gläubigen. Und im ewigen Zustand werden diese beiden Gedanken vereint. Gott wohnt bei den Menschen, wieder, jetzt nicht nur beim Volk Israel, bei den Menschen wohnt er. Aber die Wohnung, die er hat, ist kein Steinhaus, ist die Versammlung. Das ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Der Gedanke aus dem Alten Testament und der Gedanke aus dem Neuen Testament fließen zusammen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Gott kommt mit allem zum Ziel. Jetzt möchte ich schließen. Nachdem Gott das alles vorgestellt hat, die Versammlung in ihrem ewigen Zustand, sie wird die Wohnung Gottes sein in alle Ewigkeit auf der neuen Erde, dann, Gott kann nicht anders. Er hat alles geschildert bis in die Ewigkeit hinein. Und dann denkt er noch einmal an die Menschen, denen diese Botschaft gilt. Und dann sagt Gott, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Ist heute Abend noch jemand hier, der vielleicht manches von dem, was da heute gezeigt wurde, gekannt hat, vielleicht auch manches nicht? Aber der an dem, was wir zuletzt gesehen haben, noch überhaupt keinen Anteil hat, weil er sich noch nicht bekehrt hat, weil er noch nicht mit seinen Sünden zum Herrn Jesus gekommen ist, dem sagt Gott, nachdem er alles entwickelt hat, ganz zum Schluss, diesen Satz: Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Aber das ist nicht der letzte Satz, wo Gott vom Wasser des Lebens spricht. Etwas später sagt er, und wen da dürste, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das eine, was wir oben lesen, ist das, was Gott tut. Das andere, was wir rechts unten lesen, das ist deine Verantwortung. Gott kann dir das hinreichen, der lässt das Wasser des Lebens fließen. Aber wenn du es nicht schöpfst, wenn du es nicht nimmst, dann besitzt du es nicht. Du musst es schon nehmen. Du musst es annehmen. Das eine ist, was Gott gibt. Das andere ist, was du tun musst. Du musst das Wasser des Lebens nehmen. Das kann ich dir heute Abend auch sagen. Wenn du das alles erleben willst, und ich hoffe nicht, dass du das Gericht der falschen Hure hier auf der Erde erleben willst. Ich hoffe, dass du die Hochzeit des Lammes erleben. Ich hoffe, dass du erleben willst, mit dem Herrn Jesus 1000 Jahre zu regieren. Ich hoffe, dass du erleben willst, die Hütte Gottes zu sein, in Ewigkeit bei den Menschen. Dann musst du dich bekehren. Dann musst du mit deinen Sünden zum Herrn Jesus kommen. Das kannst du heute Abend noch tun. Und dann empfängst du das Wasser des Lebens umsonst. Wir wollen noch beten. Wir setzen uns noch einmal und wollen dann das Lied singen, was wir auf der Rückseite des Blattes finden.